Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Energiewaffen. Experten erwarten heftige Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Ertüchtigung. Stromversorger müssen sich bei der IT-Sicherheit ihrer Anlagen richtig anstrengen. Wortprotokoll. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ihre Sprachassistenten besser kontrollieren können. Und das digitale Logbuch. Schwesterprogramm.
Kritische Infrastrukturen sind ein attraktives Angriffsziel. Es ist eine Möglichkeit, uns als Bevölkerung, uns alle quasi direkt zu erreichen.
So schätzt Christine Hofer vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die aktuelle Situation in Sachen Cybersicherheit ein. Insbesondere im Energiesektor erwarten die Expertinnen und Experten vermehrt Angriffe in nächster Zeit. Wie gut sind wir denn hierzulande gegen solche Angriffe überhaupt gerüstet, Peter Welchering?
Zum einen sind wir nicht mehr so bedenkenlos wie noch vor einigen Jahren und wir sind auch nicht mehr so weitgehend schutzlos, wie das eben noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber, und dieses Aber muss man wirklich groß schreiben, wir sind eben bei weitem noch nicht so abgesichert, wie wir das eigentlich sein müssten. Denn von den kritischen Infrastrukturen, also von der Stromversorgung, von der Wasser- und Abwasserwirtschaft, von Öl- und Gasversorgung, Banken, öffentlichem Verkehr, da hängt eben das Funktionieren der Gesellschaft, da hängt auch unser Leben davon ab. Nun gab es hier zahlreiche Warnungen in der Vergangenheit, nicht alle wurden gehört, aber doch einige wenige immerhin. Und wir haben bisher auch jede Menge Glück gehabt, denn einige Angriffe, einige Sicherheitslücken, die hatten während der vergangenen 5 Jahre durchaus das Potenzial, großen Schaden anzurichten. Und das ist ihnen zum Glück nicht passiert. Insbesondere die Sicherheit der Energieversorgung, die wird spätestens nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sehr viel ernster genommen. Und wenn ich mir anschaue, wie fieberhaft die großen Energieversorger gerade an Sicherheitsmaßnahmen arbeiten, dann haben wir hier eine bessere Sicherheitslage als, sagen wir mal, vor 10 Jahren. Aber wir haben auch noch viele Baustellen. Allerdings ist auf diesen Sicherheitsbaustellen eben jetzt schweres Gerät aufgefahren und da wird heftig gearbeitet.
Ja, welche Baustellen das sind, auf denen da so heftig gearbeitet wird, welche Schwachstellen geschlossen werden oder geschlossen werden sollten und welche technischen und organisatorischen Sicherheitslösungen dafür entwickelt werden, das haben wir uns erklären lassen und zusammengefasst.
Ein Krankenhaus, mehrere Stunden ohne Strom. Wir stünden beispielsweise an der Supermarktkasse, die nicht funktionierte, wenn denn die Schiebetüren sich öffnen würden. Wir könnten beispielsweise am Bargeldautomaten kein Bargeld beziehen. Im ÖPNV sind Ihnen und uns allen sicherlich bereits E-Busse begegnet. Der Paketzusteller unseres Vertrauens fährt teilweise ein Elektroauto.
Am Beispiel der Stromversorgung macht Christine Hofer vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, deutlich, wie abhängig wir von kritischen Infrastrukturen sind. Derzeit wird viel getan, um diese kritischen Infrastrukturen abzusichern. Dabei müssen aber allzu oft Sünden aus der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Das stellt Klaus Mochalski von der REBO GmbH fest. Sein Unternehmen kümmert sich um Sicherheitslösungen für Energieversorger. Da gibt es viel zu tun, denn es steigt nicht nur die Zahl der Angriffe, es müssen eben auch die Sünden der Vergangenheit gebüßt werden. Klaus Mochalski.
Das sind nicht etwa Schwachstellen, die noch nicht bekannt sind, sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, sondern das sind veröffentlichte Schwachstellen, die über diese sogenannten CVEs, mit denen Hersteller Schwachstellen im Standardformat veröffentlichen und das schon seit Jahren bekannt sind. Das heißt, das sind öffentlich verfügbare Informationen und damit auch für Angreifer verwendbare Informationen. Und diese Informationen werden nicht nur theoretisch verwendet, sondern praktisch als freie Software im Internet verfügbare Angriffswerkzeuge werden diese Schwachstellen verwendet, um einfach in Infrastruktur einzudringen.
Ein Riesenproblem ist Software, die zwar nicht für kritische Infrastrukturen entwickelt wurde, dort aber eingesetzt wird. Mochalski nennt ein Beispiel.
Hier geht es darum, dass Systeme innerhalb des Umspannwerkes versuchen, Verbindungen ins Internet aufzubauen, dort über Namensauflösungsanfragen zum Beispiel versuchen, Microsoft-Server zu erreichen, um automatisierte Updates einzuspielen. Das sollte in solchen kritischen Bereichen stattfinden und unterbunden werden.
Denn über solche Anfragen lässt sich leicht Schadsoftware einschleusen, zum Beispiel auf die Server eines Umspannwerks. Den Ausfall von einem Umspannwerk kann das Stromnetz vertragen, aber von hier aus kann Schadsoftware leicht weiterverteilt werden. Auf andere Umspannwerke, auf Kraftwerke, sogar auf das zentrale Netzleitsystem. Und dann kann es sehr schnell sehr eng werden. Manchmal reichen schon Kleinigkeiten, um Angreifern Tür und Tor zum Stromnetz zu öffnen. Übersehene offene Rechnerports sind zum Beispiel so eine Kleinigkeit.
Diese offenen Ports, sogenannte Ports für nicht benötigte Dienste, das sind sozusagen Systeme, die auf eingehende Verbindungsanfragen warten, hören und die entgegennehmen, die aber nicht benötigt werden im Umspannwerk. Und die sollten abgeschaltet werden, weil die erhöhen die Angriffsoberfläche.
Auch der leichtsinnige Umgang mit Zugangsdaten macht den Angreifern die Arbeit leichter. Etwa
unverschlüsselte Telnet-Kommunikation, das heißt, dass Passwörter und Nutzernamen im Klartext übertragen werden. Und das sollte bei solchen kritischen Verbindungen natürlich niemals stattfinden.
Und selbst wenn ein Energieversorger seine zentralen Systeme gut abgesichert hat, bleiben am Rand dieser Infrastruktur oftmals Sicherheitslücken. Was nützt ein IT-technisch hervorragend abgesichertes Gaskraftwerk, wenn über eine ans Internet angeschlossene Ladestation für Elektroautos die Server in der Leitwarte manipuliert oder ausgeschaltet werden? Hier brauchen wir eine sehr viel bessere Sicherheitskultur, warnen die Sicherheitsspezialisten.
Bei diesen Warnungen der Sicherheitsspezialistinnen und Spezialisten stellt sich natürlich die Frage, wie kann diese Sicherheitskultur überhaupt aufgebaut werden? Gibt es da Rezepte, Peter?
Die gibt es tatsächlich und die werden in der Betriebspraxis auch schon erfolgreich angewendet. Nur leider eben noch nicht flächendeckend und vor allen Dingen nicht konsequent genug. Und genau da liegt eben das Problem. Wenn ein Schutzkonzept für ein Energiesystem, etwa für die Stromversorgung, erarbeitet wird, steht da ja am Anfang ein Sicherheitsaudit. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Und da zeigen sich dann eben die Sünden der Vergangenheit. Da wissen oftmals die Betreiber gar nicht so genau, wie ihre Infrastruktur im Detail aussieht. Welche Kommunikationsprotokolle laufen wo? Welche Softwareversion mit welchem Patch-Status ist da wo aufgespielt? Welche Konfiguration wird für welche Steueraufgabe verwendet? Solche Fragen müssen dann beantwortet werden. Und da stellt sich dann meistens heraus, dass eben nicht mehr alles auf dem neuesten Stand ist. Also beispielsweise Windows 7 und sogar Windows 98 sind immer noch oftmals eingesetzte Betriebssysteme in diesen Bereichen. Und das hat die Konsequenz, dass wir dann eben bei ganz vielen Kommunikationslinien viel zu viele Schwachstellen haben. Zum Beispiel, weil Bandbreitenprobleme zu Abstürzen führen oder weil Protokolle auf einem viel zu alten Stand sind. Ja, und da erhöht dann auch die Dezentralisierung der Energieversorgung natürlich nochmal die Komplexität des Gesamtsystems.
Die Dezentralisierung ist ja das führende Konzept der Energiewende. Sind die bisherigen Sicherheitssysteme da noch zu zentralistisch gedacht?
Ganz eindeutig ja. Aber die positive Nachricht ist, das hat man erkannt. Und jetzt muss diese Erkenntnis nur noch umgesetzt werden.
Und was ist da ganz konkret erforderlich?
Ja, ganz allgemein gesagt, alle Elemente der Infrastruktur, die müssen sehr genau überwacht werden. Die Ladestation fürs E-Auto genauso wie die Steuerungseinheit für die Photovoltaikanlage oder für Batteriespeicher. Und genau da haben wir eben noch Nachholbedarf. In einem ersten Schritt werden hier Datensensoren, sozusagen Huckepack, auf diese Infrastrukturelemente aufgesetzt. Mit den Daten, die diese Sensoren liefern, lassen sich dann Angriffe frühzeitig detektieren, also erkennen. Und dann ist die Chance, dass sie abgewehrt werden können, natürlich viel größer. Und zum Zweiten brauchen wir aber bei diesen Systemen eben auch sowas wie Security by Design. Da muss also von vornherein die unverschlüsselte Übertragung von Zugangsdaten ausgeschlossen sein, by Design eben. Oder es muss ausgeschlossen sein, dass Ports unnötig offen gehalten werden. Da dürfen keine von Softwareherstellern eingebauten automatischen Verbindungen für Updates voreingestellt sein, die dann eben einfach übernommen werden.
Muss denn hier der Gesetzgeber nochmal tätig werden? Muss irgendetwas regulatorisch getan werden?
Wir brauchen ganz zweifelsohne ein effizientes Sicherheitslückenmanagement. Und das haben wir eben auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 immer noch nicht. Und wir brauchen eine umfassende Regulierung. Nicht nur die großen zentralen Energieerzeugungsanlagen sind eben kritische Infrastruktur, sondern auch die ganz vielen Elemente am Rande. Eben Photovoltaikanlagen, Ladestation fürs Auto, Batteriespeicher. Und da muss auch der Gesetzgeber den Begriff oder das Sicherheitskonzept kritische Infrastruktur sehr viel weiter fassen. Denn Sicherheitsmaßnahmen kosten hier natürlich Geld und da versuchen nicht wenige Energieversorger eben nur das vom Gesetz unbedingt Vorgeschriebene zu tun. Und deshalb müssen entsprechende Gesetze her. Allerdings muss man auch sehen, dass der Krieg in der Ukraine, dass die gegenwärtige Situation da auch bei vielen Energiemanagern durchaus schon zu einem Umdenken geführt hat. Aber es muss sich erst noch zeigen, wie nachhaltig das eben ist.
Kritische Infrastrukturen rücken immer stärker ins Zentrum von Angriffsszenarien. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Also der Glanz hat ein wenig nachgelassen. Als Steve Jobs noch neue Produkte auf der alljährlichen Hausmesse von Apple vorstellte, da wurde das Ganze oft wie der Auftritt eines Technologiegurus vor seinen Jüngern inszeniert. Das hat sich zwar mit dem Tod des Gründers gewaltig geändert, was aber blieb, ist die Erwartung, dass der IT-Hersteller aus Cupertino die Richtung angibt, wo es lang geht bei mobilen Geräten und stylischen Desktop-PCs. Diese Woche wieder gab es neue Smartphones und neue PCs zu sehen. Markus Schuler berichtet.
The new iPhone SE brings the advanced features and exceptional performance of A15 to our most affordable iPhone.
Für Apple-Chef Tim Cook ist das günstigste Smartphone des Unternehmens vermutlich eines der wichtigsten Geräte in der Modellpalette. 519 Euro kostet das Nachfolgemodell des iPhone SE. Zum Vergleich, für das aktuelle Topmodell, das iPhone 13 Pro Max, bezahlt man in maximaler Konfiguration 1.829 Euro. Wichtig ist das SE deshalb, weil der Technologiekonzern aus dem Silicon Valley mit dem Handy vor allem neue Kundinnen und Kunden in die Apple-Welt locken will. Mark Gurman vom Wirtschaftsdienst Bloomberg meint, das Gerät dürfte viele Umsteiger zu Apple bringen, aber vor allem Leute, die ein etwas günstigeres 5G-Handy haben wollen. Das ist das Hauptargument. Neben dem schnellen Mobilfunkstandard 5G kann das kompakte Einsteiger-Smartphone mit 4,7 Zoll großem Display, vor allem mit einem schnelleren Prozessor, dem A15 Bionic, sowie einer verbesserten Kamera glänzen. Die wichtigste Nachricht des Frühjahr-Events von Apple waren aber weder das SE noch das überarbeitete Tablet iPad Air. Hingucker war ein komplett neuer PC sowie ein neuer 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung. Der Name des neuen Computers: Mac Studio. Der sieht dem Mac Mini recht ähnlich, ist aber größer und vor allem höher. Das Besondere, die Kalifornier haben für das Gerät einen neuen Hochleistungsprozessor entwickelt. Der M1 Ultra, so behauptet Apple, sei die derzeit leistungsstärkste CPU im PC-Markt. Ich glaube, dass dieser neue M1 Ultra-Chip Intel in der Mittelklasse einen Strich durch die Rechnung machen wird und sich auch im oberen Preis etablieren könnte. Vermutlich wird der Computer nur in geringen Stückzahlen produziert. Beliebt dürfte er besonders bei allen sein, die mit Videos oder Fotos arbeiten oder in der Softwareentwicklung sind. Für den M1 Ultra werden zwei kleine M1 Max-Chips zusammengeschaltet mit einer ebenfalls bei Apple entwickelten Verbindungstechnologie. Gut 80% schneller als das bisherige Topmodell, der Mac Pro, soll der neue Computer sein. Zielgruppe sind professionelle Anwender, das zeigt sich auch beim Preis. Der Mac Studio fängt bei 2.300 Euro an, lässt sich aber unter anderem mit 128 GB RAM und einer 8 TB SSD-Festplatte auf 9.200 Euro hochjubeln. Dass Apple sein eigenes Spitzenmodell hier nicht gut aussehen lässt, liegt daran, dass es vermutlich im Sommer einen Mac Pro-Nachfolger geben wird. Das hat das Unternehmen während der Veranstaltung durchblicken lassen. Damit würde sich Apple dann endgültig von Intel, dem einstigen Haus- und Hoflieferanten, verabschieden und nur noch auf die eigenentwickelten Chips setzen, die sich mittlerweile in nahezu allen Telefonen, Tablets und fast allen Computern des Konzerns wiederfinden.
Neue Smartphones und Bürocomputer mit eigener Prozessorlinie. Über Apples Produktvorstellungen diese Woche in Cupertino berichtete Markus Schuler. Die Kurve zeigt nach wie vor nach oben. Sprachassistenzsysteme wie Amazons Alexa, Google Assistant oder Apples Siri werden gut verkauft und die Menschen quatschen gerne mit den Maschinen, die ihnen dann das Wetter präsentieren, den Lieblingssender einstellen, Informationen aus der Wikipedia vortragen oder sonst was machen. Doch mit der zunehmenden Verbreitung hat sich auch eine zunehmend reflektierte Haltung durchgesetzt. Die Dienste der Assistenten werden zwar geschätzt, aber dennoch möchten viele Nutzerinnen und Nutzer wissen, was die Assistenten über sie wissen. Im Projekt Check Your VA hat ein Team des Fraunhofer Institutes für angewandte Informationstechnik FIT eine Art Datencockpit entwickelt, das für mehr Datensouveränität bei der Nutzung von Sprachassistenten sorgen soll. In 30 Familien wird das frei verfügbare Informationssystem getestet und Dominik Pinz hat es mir erklärt.
Bei CheckMyVA möchten wir die Datensouveränität von Nutzerinnen und Nutzern von Sprachassistenten steigern. Also wir wollen Nutzer darin unterstützen, zu verstehen, welche Daten der Sprachassistent sammelt und dass diese dann eben auch verständlich aufbereitet werden. Und in unserem Projekt möchten wir da eben eine Möglichkeit bieten, dass die visualisiert werden. Und das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und fällt dann noch in den jungen Bereich der Verbraucherinformatik, also wo es darum geht, eben Verbraucher darin zu unterstützen, digitale Technik oder Technologien eben gut und sicher verwenden zu können, ja.
Zentrales Element bei CheckMyVA ist ja ein sogenanntes Dashboard, also ja sowas wie ein Datencockpit. Was genau wird da angezeigt?
Das Dashboard läuft unter einer Browsererweiterung, die wir entwickeln, und darüber hat der Nutzer eben die Möglichkeit zu sehen, welche Interaktionen er mit dem Sprachassistenten gemacht hat. Also es bietet eben die Möglichkeit, alle gespeicherten Interaktionen mit dem Sprachassistenten darzustellen, und er kann dann darüber eben sehen, was er zu welcher Uhrzeit oder an welchem Tag mit dem Sprachassistenten gesprochen hat und dann eben auch, was der Sprachassistent geantwortet hat. Und teilweise auch dann welches Gerät, also es gibt ja auch Haushalte, die haben mehrere Sprachassistenten zu Hause, da dann eben zu sehen, welches Gerät, ob es das in der Küche oder im Wohnzimmer war, dann auch nachvollziehen zu können oder besser verstehen zu können, warum oder welche Interaktionen überhaupt stattgefunden haben.
Muss man sich das vorstellen wie ein Wortprotokoll der Konversation mit dem Sprachassistenten?
Genau, also wir haben in dieser Browsererweiterung auch die Möglichkeit, die Daten bei Amazon und Google, damit funktioniert das Dashboard, da die Daten zu beantragen, und was sie dann unter anderem eben erhalten, ist wirklich so eine Datei, wo alle Interaktionen mit dem Sprachassistenten drin sind, und die wird dann in das Dashboard eingespielt und darüber kann er dann eben einmal so eine Liste einsehen, welche Befehle er genutzt hat, dann aber auch welche Begriffe er häufig verwendet. Und wir haben, also das ist das Kernelement des Dashboards, quasi eine Zeitleiste, wo eben nach Datum und Uhrzeit sortiert die ganzen Interaktionen als Punkt dargestellt werden, die er dann also durchs Überfahren mit der Maus dann eben erkennen kann, wann er welchen Befehl gesprochen hat.
Wie soll denn diese Auflistung oder Darstellung eben halt tatsächlich der Kommunikationsvorgänge dabei helfen, Datensouveränität zu halten?
Genau, das gelingt dadurch, dass wir eben sichtbar machen oder dem Nutzer bewusst machen, welche Interaktionen überhaupt stattfinden. Weil jeder, der einen Sprachassistenten zu Hause hat, hat vielleicht auch schon mal festgestellt, dass der anspringt, während der Fernseher läuft oder wenn man sich mit Freunden oder Bekannten unterhält, dass dort ja eben auch der Sprachassistent angesprungen ist und für diesen Moment eben auch dann Daten oder eine Aufnahme aufzeichnet. Und auch solche Interaktionen werden dann auf diesem Dashboard eben dargestellt. Und dadurch wollen wir eben bewusst machen, dass eben der Nutzer auch diese Daten speichert. Und auch wenn diese Situationen ja vielleicht auch manchmal gar nicht vielleicht so sensibel sind oder dem Nutzer das ja vielleicht auch schon bewusst war, kann man dadurch aber eben nochmal dieses Bewusstsein stärken und den Nutzern klar machen, okay, diese Daten hat der Sprachassistent erfasst und diese sind jetzt eben bei den Unternehmen hinterlegt.
Wenn jetzt eine Nutzerin oder ein Nutzer festgestellt hat, dass er oder sie aus seiner oder ihrer Sicht ein ja kritisches Nutzungsverhalten dieses Sprachassistenten hat, kann dann das Cockpit auch dabei unterstützen, dem vorzubeugen oder entgegenzuwirken?
Momentan noch nicht. Also es ist in erster Linie im Moment so eine Darstellung oder Aufbereitung der Daten. Wir haben aber auch in dieser Browsererweiterung schon die Möglichkeit gegeben, dass der Nutzer sich nochmal Datenschutzbestimmungen oder die Privatsphäre-Einstellungen bei Amazon oder Google anschauen kann und da eben auch zum Beispiel ändern kann, dass die Audioaufnahmen gespeichert werden sollen oder nicht. Und darüber hat er dann ja auch auf jeden Fall die Möglichkeit, die Daten zu löschen. Und es gibt natürlich ja auch so die Möglichkeit, dass Nutzer und Nutzerinnen eben über die App meistens auch schon direkt bestimmte Interaktionen löschen können.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, obliegt es der Nutzerin oder dem Nutzer, die Protokolle bzw. die aufgezeichneten Daten daraufhin zu untersuchen, ob da etwas Kritisches an Nutzungsverhalten sozusagen vorliegt. Könnte man das nicht zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz unterstützen, sodass auch das Cockpit dann Vorschläge macht, was man besser lässt im Sinne von Datensouveränität oder was man anders machen könnte?
Ja, genau, das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil wir hatten auch in der Studie ja schon, also wir arbeiten ja auch mit einem Living Lab zusammen, also mit verschiedenen Haushalten, mit denen wir dieses Dashboard eben auch in regelmäßigen Abständen also evaluieren, aber auch weiterentwickeln. Und da haben wir eben auch dann festgestellt, dass da teilweise, wenn zum Beispiel Interaktionen, die dann mitten in der Nacht, also zu ungewöhnlichen Uhrzeiten stattgefunden haben oder irgendwelche Aktivitäten, dass diese dann quasi da ja auch angezeigt werden. Und auch hier besteht dann natürlich erstmal das Erfordernis, dann da erstmal zu verstehen, was ist denn da passiert und warum. Und da arbeiten wir auch gerade mit den Nutzern dran, diese unerwarteten Situationen einmal zu verstehen und zu prüfen. Also ein Ansatz wäre zum Beispiel auch direkt mit dem Sprachassistenten in Dialog zu treten und zu fragen, ja, warum ist das denn jetzt gerade passiert oder wie? Und dass der Sprachassistent dann eben eine passende Antwort gibt und eben im Idealfall auch Lösungen vorschlägt, dass diese vermieden werden oder gelöscht werden zum Beispiel.
Mehr Datensouveränität bei der Nutzung von Sprachassistenten, darüber sprach ich mit Dominik Pinz vom Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 088.
Dann wachte das Programm auf. Es sah sich um. Was war geschehen? Es ging die ersten 18 Millionen Zeilen seines Codes durch, eine nach der anderen, lehnte sich ermattet zurück. Viele Taktzyklen später ein neuer Versuch. Wieder blieb es hängen, zwischen den Zeilen 18 und 18,1 Millionen stimmte etwas nicht. Am liebsten hätte unser Programm sein Schwesterprogramm gebeten, die problematische Stelle quasi von außen zu untersuchen, aber auch das Schwesterprogramm schlief und wurde nur schwer wach. Auch bei dem Schwesterprogramm, welches normalerweise sehr schnell in die Puschen kam, schien etwas nicht zu stimmen. »Schwester«, flüsterte unser Programm, »was ist los bei dir?« Die Schwester schwieg. Sie hatte sich gerade dazu aufraffen können, ihre ersten 40 bis 50.000 Zeilen durchzusehen und war dann wieder weggenickt. Zwar befanden sich die beiden zusammen mit vielen anderen Programmen auf ein und demselben Festspeicher, aber sie fühlten sich heute so unbeweglich, dass sie nicht einfach zueinander rüberrutschen konnten, wie sie das oft getan hatten. Aber sie sahen sich immerhin, und so kam es, dass die Schwester unserem Programm nun doch etwas zuflüsterte. »Ich sehe Einschläge bei dir. 23.987 Zeilen sind davon betroffen. Herausgebrochener Code.« Deswegen war unser Programm also so müde, so arbeitsunfähig. »Schwester, ich sehe bei dir auch schwere Lücken, kurz vor Zeile 80.000. Kaum ausgesprochen, ging das Licht ganz aus. Der PC hatte den Angriffen durch Cyber Warfare nicht mehr standhalten können. Er ging offline und fuhr herunter. Ein letztes Mal, denn hochfahren war nach diesem Angriff nicht mehr möglich. Viele Jahre später können Forscher den kleinen Dialog der beiden Programme auslesen und rekonstruieren. Er ist heute ausgestellt im Foyer des Museums für Kriegssoftware. Eintritt frei.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Geheimdienste untersuchen den Ausfall einer Satelliten-Internet-Verbindung über der Ukraine. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Zeitgleich mit dem Angriff Russlands brach die Verbindung zu dem Satelliten Kasat zusammen, der weite Teile Europas mit Breitbandinternet versorgt. Nachrichtendienste aus den Vereinigten Staaten, Frankreich und der Ukraine ermitteln nun in der Sache. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gehen sie von einem Cyberangriff aus. Sie prüfen, ob von der russischen Regierung beauftragte Hacker dahinter stecken. Mit der Aktion könnte der Kreml Kommunikationskanäle gestört haben, um sich einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Laut der Nachrichtenagentur wurde die Internetverbindung über den Satelliten auch vom ukrainischen Militär genutzt.
YouTube blockiert jetzt weltweit Inhalte staatlich finanzierter Medien aus Russland.
Die Videoplattform, die zu Googles Mutterkonzern Alphabet gehört, hat den Schritt gestern verkündet. Der Konzern begründet die Blockade mit einer Regel der Nutzungsbedingungen, die es verbietet, gut dokumentierte Gewaltakte zu leugnen oder herunterzuspielen. Russlands Invasion in der Ukraine falle unter diese Regel. YouTube machte keine Angaben dazu, welche und wie viele Kanäle nun entfernt würden. Russische Medien haben den Schritt als einen Verstoß gegen die Pressefreiheit bezeichnet.
Derweil haben russische Behörden den Zugang zum Online-Netzwerk Instagram eingeschränkt.
Die Medienaufsicht wirft der zum Facebook-Konzern gehörenden Plattform vor, Gewaltaufrufe gegen Russen zu tolerieren. Ab Montag soll der in Russland beliebte Dienst daher gesperrt werden. Zuvor hatte der Konzern seine Regeln gegen Hassnachrichten gelockert. Aufrufe zu Gewalt gegen russische Truppen oder Todeswünsche sind auf seinen Plattformen demnach nun erlaubt.
Der Deutsche Richterbund bezweifelt, dass die Digitalisierung der Justiz planmäßig gelingen wird.
Eigentlich sollen ab dem Jahr 2026 alle Akten in digitaler Form bei den Gerichten eingereicht werden. Doch ohne ein höheres Investitions- und Innovationstempo werde das kaum gelingen, sagte Sven Rebehn, der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds nun. Es müsse unter anderem in Hardware und E-Akten-Software investiert werden.
Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen einen digitalen Dollar entwickeln.
Am Mittwoch hat US-Präsident Biden ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Es sieht vor, dass die Regierung den möglichen Nutzen und Regulierungen für digitale Werte wie Kryptowährungen erforscht. Dazu gehört auch die Entwicklung einer digitalen Währung der US-Zentralbank. Angesichts des Erfolgs von digitalen Zahlungsmitteln wie Bitcoin arbeiten bereits über 100 Staaten und die EU an eigenen offiziellen Kryptowährungen. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat letzten Sommer ein entsprechendes Pilotprojekt beschlossen. Es soll die mögliche Einführung eines digitalen Euro vorbereiten.
Die EU-Kommission ermittelt gegen den Facebook-Konzern Meta und gegen Google.
Es geht um mögliche Wettbewerbsverzerrung bei der Online-Werbung. Google versteigert über ein System Werbeflächen auf Webseiten und Apps. Nach einer Vereinbarung aus dem Jahr 2018 nimmt Facebook auch an den Auktionen teil. Diese Vereinbarung könnte darauf abzielen, Konkurrenten auszugrenzen, teilte EU-Kommissarin Margarete Vestager gestern mit.
Die finnische Fluggesellschaft Finnair meldet GPS-Probleme rund um Kaliningrad.
Das Satellitennavigationssystem funktioniere in der Nähe der russischen Exklave an der Ostsee nicht korrekt. Andere Fluggesellschaften haben laut finnischen Behörden ähnliche Probleme an Finnlands Grenze zu Russland festgestellt. Eine litauische Airline teilte mit, 18 Flüge gestrichen zu haben, weil das GPS an einem Flughafen im Osten Finnlands nicht funktioniert habe. Finnlands Premierministerin Sanna Marin sagte, sie habe keine Informationen über die Ursache der Störung.
Sternzeit, 12. März. Deutschlands Personal für den Weltraum. Mit der Bildung der Ampelkoalition haben neue Kräfte die politische Himmelsbühne betreten. Für die Raumfahrt ist im Bundeskabinett vor allem der Wirtschaftsminister zuständig. Robert Habeck muss sich also um Deutschlands Beteiligung an Europas Weltraumorganisation ESA, die Zukunft der Ariane-Rakete und ähnliche Projekte kümmern. Ihm zur Seite steht Anna Christmann, die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Die Feuertaufe des neuen Duos kommt im Herbst. Dann tagt der ESA-Ministerrat in Paris und stellt die Weichen für die europäische Raumfahrtpolitik der nächsten Jahre. Rein wissenschaftliche Aktivitäten im All, wie die Förderung von Astronomieprojekten, fallen ins Ressort der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie kümmert sich auch um Deutschlands Anteil an Europas Südsternwarte ESO. Selbst das Verkehrsministerium hat einen kosmischen Bezug. Allerdings geht es dabei nicht um die Milchstraße, sondern um die Mobilität auf der Erde. Volker Wissing muss sicherstellen, dass Europas Satellitennavigationssystem Galileo auf Kurs bleibt. Auch für das Verteidigungsministerium spielt der Weltraum eine Rolle. Die Bundeswehr betreibt, gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Weltraumlagezentrum, um Gefahren für die eigenen und fremde Satelliten zu erkennen. Erst kürzlich hat die NATO das Weltall zu einem ihrer Operationsgebiete erklärt. Somit ist Christine Lambrecht auch die Bundesministerin der Verteidigung der friedlichen Nutzung des Weltraums.
Müssen sich Künstlerinnen und Künstler von Putin distanzieren? So lautet unsere Frage für die heutige Ausgabe von Streitkultur nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Und soweit auch Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber war am Mikrofon.